Wir fahren fort in meiner Predigtserie. Ich habe ja jetzt angefangen, bei euch auch eine Predigtserie zu halten. Und ja, es ist schwierig, so über eine lange Zeit dann sich zu erinnern, was da noch war. Aber ihr werdet es noch hören. Jesus, aha, jetzt habe ich da noch mein Ding vergessen. Jesus sagte in Matthäus 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Oder dann in 1. Thessalonicher 5, Vers 14 steht, verwarnt die Unordentlichen. Oder Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Ihr seht, die Bibel zeigt uns eigentlich klar auf, dass wir auch eine Verantwortung haben in der Gemeinde, dass wir, wenn jemand sündigt oder wenn jemand irgendwie fällt, einen Fehler macht, dass wir dann diese Person auch darauf ansprechen. Das ist relativ klar, es gibt noch mehr Stellen, die das sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Wer wurde von euch schon mal kritisiert oder auf Fehler angesprochen? Wahrscheinlich alle mal. Hä? Wer wurde dabei aber auch verletzt? Oder wen hat es mal verletzt, dass jemand ihn irgendwie auf einen Fehler angesprochen hat? Also mich auch. Und wer hat von euch schon mal jemand verletzt, indem er eben einen Fehler angesprochen hat oder jemand kritisiert hat? Wahrscheinlich sind wir alle auch schuldig daran geworden. Also bei mir ist es auch so. Ich habe das schon oft getan. Wenn man jemand zurechtweist oder auf Fehler hinweist, dann ist das eine sehr sensible Sache. Also wir können sehr schnell jemand dabei verletzen. Und darum ist es auch wichtig, dass wir dabei vorsichtig sind und dass wir das eben auf eine liebevolle Art machen. Auf eine sanftmütige Art, auf eine demütige Art. Und auf eine geistliche und gewinnbringende Art, dass wir das so tun. Aber die Frage ist, wie können wir das tun? Wie gesagt, eben, wir fahren jetzt fort mit meiner Predigtserie. Für diejenigen, die jetzt denken, das ist jetzt gerade ein bisschen ein steiler Einstieg hier. Es ist ein steiler Einstieg. Aber wir haben eben auch schon andere Themen uns angeschaut zum Thema Friedensstifter. Und zwar haben wir eben gesehen, woher Streit überhaupt kommt. Wir wissen ja alle, wir haben immer wieder mal Streit. Ob es in der Ehe ist, in der Gemeinde, mit Nachbarn. Streit gibt es. Und da haben wir uns angeschaut, wie eigentlich Streit entsteht. Und wir haben uns auch angeschaut, dass wir als Kinder Gottes, als Christen, als Gläubige, eigentlich wie Botschafter von Christus sind. Dass wir Christus Jesus hier auf der Erde repräsentieren. Mit dem, was wir sagen und mit dem, was wir tun. Und das ist eben gerade dann, wenn es um Konflikte geht, um Streit geht, sehr entscheidend und wichtig. Dass wir da auch Jesus Christus repräsentieren und nicht uns selbst. Und dann haben wir uns das letzte Mal angeschaut, wie wichtig es ist, dass wir gerade in Konflikten uns zuerst mit unseren eigenen Sünden und Fehlern befassen. Wir sollen zuerst den eigenen Balken aus dem Auge herausnehmen, wie es Jesus gesagt hat, bevor wir den Splitter in unserem Gegenüber rausnehmen wollen. Und heute geht es jetzt aber um diesen Schritt, dass wir schlussendlich dann trotzdem auch, wenn eben ein Bruder, eine Schwester, der Ehepartner an einem gesündigt hat, dass wir dann auch auf diese Person zugehen dürfen und je nachdem auch sollen. Aber eben, die Frage ist, wie sollen wir das tun? Und im Epheser 4, Vers 1 bis 2 steht, da sagt Paulus der Gemeinde, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Diese Anweisung gilt natürlich für das Alltägliche, also für jede Situation. Aber ganz speziell, finde ich, passt es eben auch dann, wenn wir in einen Streit gelangen, in einen Konflikt, wo die Emotionen eben hochkochen. Da ist es so wichtig, dass wir in Demut, in Sanftmut und Langmut und Liebe einander begegnen. Wenn wir das tun, so wandeln wir würdig unserer Berufung. Jesus Christus hat uns ja berufen, dass wir ihm nachfolgen sollen, dass wir so leben sollen, wie er gelebt hat. Und dazu gehört eben diese Demut und Sanftmut und Langmut und diese Liebe. Und diese Begriffe möchte ich jetzt im Zusammenhang mit eben Streit und Konflikten durchnehmen und im Zusammenhang eben, wie wir jemand dann auch auf Fehler ansprechen sollten. Und ich fange mit der Liebe an, weil das das Zentralste ist. Jetzt brauche ich den Schlagzeuger. Kannst du mal auf dem Becken ein bisschen rumhämmern, dass es ein bisschen genug laut wird? Also richtig laut, so. Genau, richtig laut. Also in der Paulus, also länger. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, dass wenn wir keine Liebe haben, also wenn wir in allen Sprachen der Welt sprechen könnten, sogar in Engelszungen, aber wir keine Liebe hatten, und jetzt richtig laut, dann wären wir wie eine lärmende Zimbel und wir machen nur Lärm. Okay, ist gut. Also versteht ihr, was Paulus sagt? Paulus sagt, wenn wir keine Liebe haben, auch wenn wir alle in allen Sprachen reden könnten, auch wenn wir alle Erkenntnis hätten, wenn wir alle Prophetie hätten, und so weiter, aber wir hätten keine Liebe, dann wären wir nur wie ein lärmendes Zimbel, ein das eigentlich nur in den Ohren schmerzt. Von dem her ist die Liebe so zentral, weil wenn wir keine Liebe haben, dann kann unser Gegenüber das, was wir sagen, nicht annehmen, weil es nur Lärm ist, weil es nur schmerzt in den Ohren. Wir brauchen die Liebe und die Liebe ist auch die Grundlage dafür, dass wir dann in Demut und Sanftmut und Langmut leben können. Nun ist es einfach, liebe Menschen zu lieben. Aber es ist schwer, böse Menschen zu lieben oder vielleicht eben diejenigen Menschen, die uns gerade zu Leid werken. Der Nachbar, der einem nur immer kritisiert und nur Böses will, dass man auch diesen Menschen lieben kann. Dass wir unsere Feinde lieben können. Und zum Teil ist der Feind vielleicht sogar ja, der Ehepartner. Also in der Eheseelsorge habe ich das schon oft erlebt, wie frustriert Ehepartner waren, weil der andere so bös einem begegnet immer. Und da kann es sich so anfühlen, wie zum Teil auch der Ehepartner der größte Feind ist. Und da stellt sich die Frage, ja, wie können wir dann unsere Feinde lieben? Wie können wir diejenigen lieben, die eben nicht so liebenswürdig sind? Weil das ist das, wozu uns Jesus berufen hat. Das ist keine Option für uns Christen. Wir müssen auch unsere Feinde lieben. Jesus sagte, liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Wir sollen nicht nur unseren Ehepartner dann lieben, wenn er Gutes tut, auch den Nachbarn nicht nur dann lieben, wenn er freundlich ist, oder auch die Personen hier in der Gemeinde nicht nur dann lieben, wenn sie lieb sind, sondern gerade dann, wenn sie einem auch zu Leid werken. Und das ist das Schwierige. Wie können wir das tun? Wie können auch verfolgte Christen zum Beispiel ihre Verfolger lieben? Das wird zum Teil ziemlich krass.
Das ist doch so gehen würde. Man hat gar keine Kriege auf der Welt.
Genau. Ja, so ist es. Die Liebe ist das Zentralste, oder? Aber wie können wir unsere Feinde lieben? Da kommen wir zurück zum Evangelium. Wir können nur lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Durch die Liebe, welche Gott uns in Christus Jesus erwiesen hat, hat er uns auch die Fähigkeit gegeben, andere zu lieben. Dadurch, dass Jesus die Sünden besiegt hat am Kreuz und Gott uns seine Liebe dadurch erwiesen hat, dass er seinen Sohn auf diese Erde schickte, das haben wir ja jetzt an Ostern auch uns damit befasst. Dadurch haben wir auch die Fähigkeit bekommen, insofern wir auch uns zu Jesus, oder wenn wir uns Jesus zuwenden, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, wenn wir an ihn glauben, dann werden wir erfüllt mit dieser Liebe, dass wir wiederum auch lieben können. Und so heißt es auch im Epheser 5, Vers 1 bis 2, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Wie Jesus uns geliebt hat, so sollen wir auch unsere Mitmenschen lieben. Jesus hat das größte Geschenk uns überhaupt gegeben. Jesus hat sein Leben hingegeben. Und das auf eine brutalste Art und Weise. Ich habe mich jetzt gerade gestern wieder damit befasst, was das bedeutet hat. Diese Kreuzigung, diese Hinrichtung. Und so sollen wir auch unsere Nächsten lieben. Und wenn wir jetzt merken, wir haben Mühe, wir können unsere Nächsten nicht lieben, dann sollen wir, denke ich, einfach mal zum Kreuz gehen und unsere Lieblosigkeit bekennen, Buße tun, um Vergebung bitten. Herr, vergib mir, dass ich nicht liebe, wie du mich geliebt hast. Und dann als Nächstes können wir auch bitten darum, dass er uns hilft, wiederum die anderen zu lieben, weil ohne Jesus geht es nicht. Wir können aus uns heraus, aus unserer Kraft heraus nicht lieben. Und dann können wir uns einfach vergegenwärtigen am Kreuz, wie Jesus Christus uns geliebt hat, was er für uns gegeben hat, wie er sich für uns geopfert hat. Als wir noch Sünder waren, hat er sein Leben für uns hingegeben. Als wir Feinde Gottes waren, er hat es nicht für diejenigen getan, die schon alles super gemacht haben, sondern hat es für uns getan, die wir uns von Gott abgewendet haben, als wir Sünder waren. Und so hat er uns geliebt. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen und bewusst werden, wie Jesus uns liebt, dann wird uns vielleicht auch wieder mehr bewusst, wie wir darum auch andere lieben sollen und nicht so gesetzlich sein sollen. Und oh nein, der hat mir dieses und jenes getan und darum kann ich ihn nicht mehr lieben. Nein, wir sollen so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und wenn wir da am Kreuz sind und uns eben diese Liebe vergegenwärtigen und auch uns bewusst werden, wer wir sind, was wir getan haben, wie wir gesündigt haben, dann macht sich auch Demut in unserem Leben breit. Dann wird uns plötzlich bewusst, dass wir vielleicht auch nicht so geistlich und so heilig und so gut sind, wie wir zum Teil von uns denken. Und das ist der nächste Punkt, der sehr entscheidend ist, wenn wir jemand auf Fehler ansprechen wollen, dass wir das demütig tun. Philipper 2, Vers 3 heißt es, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das heißt, gerade dann, wenn wir unser Gegenüber auf Fehler ansprechen wollen, sollen wir das nicht aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz tun. Das heißt, wir sollen nicht irgendwie den anderen auf Fehler ansprechen, nur weil wir ihm eins auswischen wollen oder weil wir irgendeinen Streit gewinnen wollen, eine Diskussion, weil wir Recht behalten wollen. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich Recht bekomme, sondern es geht darum, wiederum die Liebe, um den Nächsten zu gewinnen, um unseren Nächsten helfen zu können. Also das heißt eben, wir sollen die Fehler nicht aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz ansprechen. Oft ist es ja so, wenn wir streiten, oder, dann geht es einfach darum, nein, ich habe Recht und ich will dir das jetzt sagen und bis du nicht mit mir übereinstimmst, streite ich mit dir, sozusagen. Oder es geht sehr oft irgendwie der Fokus einfach nur um einen selbst. Oder ich bin jetzt verletzt. Und ich muss dir das jetzt heimzahlen und dir zeigen, wie verletzt ich bin, damit du das ja realisierst. Und mir dann wieder mit Liebe begegnest. Dann ist der Fokus nur bei einem selbst. Aber die Demut lehrt uns, dass es nicht um uns geht, sondern es geht um unser Gegenüber. Und zweitens heißt das auch, wenn wir in Demut Fehler ansprechen, dass wir es eben im Bewusstsein unserer eigenen Fehler tun. dass wir uns nicht überheben, dass wir nicht das Gefühl haben, wir seien etwas Besseres, sondern dass uns es bewusst ist, dass wir genauso sündigen können wie die andere Person. Dass uns bewusst ist, dass wir auch selber vielleicht Fehler getan haben. Die Möglichkeit besteht tatsächlich in einem Streit, dass auch du einen Fehler gemacht hast. So oft fällt es uns schwer, das selber zu sehen, aber die Möglichkeit besteht. Und darum müssen wir auch mit dieser Demut kommen. Oft eben im Konflikt reagiert man einfach aus dem Affekt. Und dann, wenn die Frau etwas falsch gemacht hat, dann ruft man aus und sagt, ach, jetzt hast du schon wieder das gemacht. Das geht mir so auf den Wecker. Hör endlich auf damit. Kannst du dich nicht mal anstrengen? Oder das ist nicht so freundlich, nicht so nett, nicht so demütig. Viel besser wäre es, wenn man jetzt etwas hat, was einem ja, wehtut oder wehgetan hat, wenn man den Ehepartner zum Beispiel auf irgendetwas ansprechen will, dann kann man hingehen und sagen, hey, ich möchte mit dir über etwas reden. Es hat mich da letzthin etwas verletzt und ich weiß, ich mache selber nicht alles richtig. Ich weiß, ich habe auch meine Fehler, meine blinden Flecken. Aber das ist etwas, was mich bewegt und ich gerne mit dir ansprechen möchte. Können wir mal darüber reden? Und mir ist es auch wichtig, dass auch wenn ich Fehler mache, dass du auch zu mir kommen kannst und diese Dinge ansprechen kannst. Erkennt ihr den Unterschied? Oder? Es ist eine völlig andere Haltung, wenn wir so kommen, als wenn wir überheblich uns ja, über die Fehler des anderen erheben. Ein weiterer Aspekt ist die Sanftmut. Galater 6, Vers 1. Diese Stelle habe ich schon gelesen, heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Wer von euch wird gerne angeschrien, wenn ihr etwas falsch gemacht habt? Natürlich, die einen sind ein bisschen temperamentvoller und die anderen weniger und das hat ja auch alles Platz. Aber grundsätzlich ist es trotzdem so, dass wir, wenn wir eben schreien, dann sind wir wirklich wieder so ein Becken, so ein Zimbel, das einfach zu laut ist. Und da kann man das, was der andere sagt, wieder nicht annehmen. Also ich mag mich noch erinnern ans Militär. Ich hasste das, wenn die da immer so rumgeschrien hatten. Konnte das nicht leiden. Und einmal mussten wir so eine Übung machen und da stand irgend so ein Gruppenführer und hat mich einfach angeschrien. Und dann habe ich zurückgeschrien, weil ich es nicht ausgehalten habe, weil ich einfach dachte, das geht nicht. Also, ja. Ja, und ich weiß, also eben, bei mir ist es so, wenn mich jemand anschreit, dann kann ich das wenig annehmen oder gar nicht annehmen. Von dem her ist die Sanftmut wieder wichtig, dass wir in Sanftmut einander begegnen. Ich finde das sehr interessant, wie das Paulus im Römer 2, Vers 3 bis 4 auch über Gott sagt. Also genau, wir sollen auch auf die Wortwahl achten, also die Wortwahl und den Ton achten, wenn wir jemanden ansprechen, dass wir das in Sanftmut tun. Eben das Interessante ist, bei Gott ist es auch so, dass nicht sein Schreien und seine Verurteilung eigentlich uns zur Buße führt, sondern was sagt Paulus hier? Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es ist Gottes Güte, die uns zur Buße leitet. Klar, wir brauchen die Bibel, wir brauchen das Gesetz, dass wir überhaupt erkennen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Aber es ist die Güte Gottes, die Barmherzigkeit, die Liebe, die er uns entgegenbringt, wo er uns aufzeigt, hey Sohn, du hast da etwas falsch gemacht. Hey, schau, ich liebe dich, komm doch zurück zu mir. Das ist das, was uns zur Buße leitet. Und gleichermaßen ist es auch bei uns so. Eben wenn wir nur mit dem Hammer kommen und die Bibel unserem Gegenüber um den Kopf schlagen, dann führt das nicht zu einer Umkehr und Buße in unserem Gegenüber. Dann führt das nicht dazu, dass er unsere Worte annehmen kann. Sondern wenn wir ebenfalls wie Gott in Liebe, Demut und Güte und Geduld unserem Gegenüber begegnen, dann kann das zur Einsicht führen in unserem Gegenüber. Das heißt nicht, dass man zum Teil auch deutliche Worte verwenden muss und auch zum Teil vielleicht mit einer ernsten Stimme reden muss. Also auch bei unseren Kindern merke ich zum Teil, da muss man sie zum Teil schon sehr, also tief in die Augen schauen und sagen, hey, das geht jetzt nicht, also, oder mit einer gewissen Dringlichkeit. Aber trotzdem soll immer die Liebe spürbar sein und die Güte. Weil wenn das fehlt, dann kann es nicht zur Veränderung kommen. Und der letzte Punkt ist die Langmut. Es braucht sehr viel Langmut, wenn man auch Fehler ansprechen will. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 14 heißt es, wir mahnen euch, aber Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Also langmütig bedeutet Geduld zu haben. Irgendwie auch, also warten zu können, bis sich auch etwas verändert. Erkenntnis ist Stückwerk. Und Erkenntnis kann nicht erzwungen werden. Wenn wir das Gefühl haben, wir können in unserem Gegenüber einfach jetzt eine Erkenntnis erzwingen, indem wir noch mehr Druck auflegen und noch mehr schreien oder noch mehr weiß ich was dieses und jenes machen. Das funktioniert nicht. Wir können es nicht erzwingen. Wir haben eine Pflicht, gewisse Dinge zu sagen, wie wir sehen. Aber wir können ja nicht ins Herz hinein etwas erzwingen. Oder irgendeine Erkenntnis schenken. Die Erkenntnis kommt wiederum von Gott. Und da braucht es Geduld und Langmut. Und da müssen wir einfach auch oft beten. Eben, da gibt es vielleicht wieder Situationen, in der Eheseelsorge zum Beispiel, wo man schon lange etwas angesprochen hat und es verändert sich nicht. Und es ist so mühsam und er ist immer noch gleich. Es braucht so viel Langmut, so viel Geduld, dass man einfach im Gebet auch dranbleibt. Das ist der eine Aspekt. In Konflikten geht es uns sehr oft eben um uns selbst und darum, dass wir verletzt worden sind. Und dann führt das wiederum dazu, dass man keine Geduld hat, weil man will jetzt die Situation gerade geregelt haben. Man will es, dass die Person das jetzt sofort einsieht. Du hast mich verletzt und das geht gar nicht und darum musst du jetzt gerade sofort mir Entschuldigung sagen oder um Vergebung bitten oder weiß ich was. Und es fehlt uns die Geduld. Aber eben, wenn wir uns gegenseitig in wahrer Liebe begegnen, dann gehört Langmut auch dazu, dass wir dem anderen auch Zeit geben, dass wir nicht etwas erzwingen wollen. Zu Langmut gehört aber auch dazu, dass wir zuhören. Dass wir nicht immer selber einfach nur reden wollen und selber unser Unmut kundtun wollen, sondern dass wir auch zuhören. Im Jakobus heißt es, darum meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wir sollen schnell zum Hören sein. Wenn wir verletzt sind, dann sind wir nicht so schnell zum Hören. Dann geht es darum, dass wir mal unser Ding loswerden. Aber wenn wir es so tun wollen, wie Jesus es getan hat, wenn wir so lieben wollen, wie Jesus uns geliebt hat, dann müssen wir auch bereit sein, die Langmut zu haben, zuzuhören. Und einfach auch die andere Seite uns anzuhören. Was hat diese Person vielleicht auch dazu bewegt, jetzt so zu handeln? Wieso hat er dieses und jenes getan und mich so verletzt? Das ist ja auch eine Geschichte dahinter. Es passiert ja nichts einfach aus nichts. Ein sehr interessanter Vers finde ich in Sprüche 19,11. Dort heißt es, Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Wenn wir uns mal die Zeit auch nehmen und zuhören und sehen, in welcher Situation vielleicht die andere Person gesteckt hat und warum die andere Person so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, dann gibt das Einsicht, dann gibt das Verständnis, dann verstehen wir die andere Person besser und dann führt das dazu, dass wir langsam zum Zorn werden und dass wir diese Vergehungen vielleicht auch übersehen können, weil wir verstehen, weil wir auch selber Menschen sind und zum Teil vielleicht genau gleich handeln in anderen Situationen, wenn uns irgendetwas triggert. Also es ist wichtig, dass wir uns auch die Zeit nehmen, zuzuhören und nicht nur einfach unsere Dinge, unsere Sache abladen wollen beim anderen. Und zur Langmut oder zur Geduld gehört auch dazu, dass wir, wenn wir Dinge ansprechen wollen, die Geduld dafür haben, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, um die Dinge anzusprechen. Wiederum, eben, wenn wir verletzt sind, sind wir ungeduldig und dann wollen wir es sofort sagen und handeln aus dem Affekt. Aber meistens führt das nicht zu einer Besserung des Konflikts, sondern eher zu einer Eskalation des Konfliktes. Darum gehört zur Langmut und zur Geduld auch dazu, dass wir den richtigen Zeitpunkt für ein Gespräch abwarten. In Sprüche 25, Vers 11, da heißt es, wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Im Gegenteil dazu steht aber in Sprüche 12, Vers 18, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Wenn wir einfach im Affekt handeln, dann verletzen wir auch sehr oft. Ich denke, wir alle haben das wahrscheinlich auch wieder erlebt. Eben dann rutschen uns gewisse Worte aus dem Mund und dann ist der Schaden schon angerichtet. Aber es braucht wirklich auch Weisheit, dass wir den richtigen Zeitpunkt auch abwarten, dass wir uns auch die Zeit nehmen, um zu schauen, wann wäre ein guter Zeitpunkt, um gewisse Dinge anzusprechen, damit wir wirklich wie goldene Äpfel unsere Worte in silbernen Schalen dem anderen servieren können. Und dazu ist es mal zuerst einfach mal wichtig, dass eben, wenn wir merken, hey, das stört uns etwas oder da ist etwas passiert, was nicht gut ist, was mich verletzt hat, dass wir darüber beten. Dass wir Gott darum bitten, dass er uns aufzeigt, wann wir das ansprechen sollen, wie wir es ansprechen sollen. Dass er uns führt und leitet und die eine gute Gelegenheit auch schenkt, um etwas anzusprechen. Und zweitens wäre es dann auch vielleicht hilfreich und sinnvoll, wenn wir dann zu unserem Gegenüber gehen und sagen, hey, es gibt da etwas, über das ich gerne mit dir reden möchte. Hast du mal Zeit dafür? Und dann geben wir auch der anderen Person die Chance, irgendwie einen geeigneten Zeitpunkt zu wählen. Und nicht, dass wir zwischen Stühlen und Bänken oder bei Ehepaaren ist es vielleicht oft noch so, dass man irgendwie kurz vor dem Einschlafen noch irgendwelche Dinge besprechen will und das ist auch nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt. Dann ja, geht man je nachdem im Zorn schlafen, sondern dass man wirklich ein guter Zeitpunkt dafür wählt. Also als Ehepartner zum Beispiel, dass man auch sich gewisse Abende einplant, wo man so Date-Abende hat, wo man dann auch immer wieder über gewisse Dinge sprechen kann. In Ruhe. Und nicht irgendwie im Stress oder eben kurz vor dem Einschlafen. Der Zeitpunkt ist auch eine entscheidende Sache. Also ich habe euch jetzt viele verschiedene Punkte, praktische Anwendungen weitergegeben. Und es gäbe noch vieles dazu zu sagen. Aber eben, wir sehen, die Bibel hat uns auch dazu aufgefordert oder fordert uns dazu auf, einander auf Fehler und Sünden anzusprechen. Aber eben, sie sagt uns auch ganz klar, wie wir es tun sollen. Dass wir es in Liebe tun. In Demut und Langmut und Sanftmut. Dass wir nicht aus dem Affekt heraus handeln. Dass wir nicht hochmütig oder selbstsüchtig irgendwie Dinge ansprechen. Einfach weil wir verletzt wurden, weil wir das Gefühl haben, ich muss jetzt für mein Recht einstehen. Dass wir es auch nicht schroff tun sollen, sondern gütig. Aber all das wiederum können wir nur tun aus der Liebe von Jesus Christus heraus. Weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, es braucht die enge Beziehung mit Jesus, dass wir von der Liebe Jesu Christi auch erfüllt sind und mit dieser Erfüllung leben, damit wir diese Liebe auch wiederum anderen Menschen geben können. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir sollen einander lieben, wie er uns geliebt hat. Und so, auch wenn mal Fehler passiert sind, wenn jemand gegen dich gesündigt hat, dann sprich diese Person in dieser Art und Weise mit der Liebe Jesu Christi an. Amen.